Bevor ich zum eigentlichen Punkt komme, dachte ich, es würde helfen, etwas Kontext über mein Leben zu geben. Ich bin aktuell ein 18-jähriger Junge, der in Missouri lebt. Seit mein Vater ging, als ich 5 Jahre alt war, war ich mir meiner Rolle in der Familie sehr bewusst. Trotz meines jungen Alters wusste ich, was es bedeutete, der Mann im Haus zu sein. Ich tat alles, um meine Mutter und meine Schwester vor der Außenwelt zu schützen, egal welche Konsequenzen das hatte. Selbst wenn ich wusste, dass ich eine Tracht Prügel bekommen würde, stellte ich mich einem viel älteren Jungen, als er meine Schwestern mit obszönen Worten beleidigte. Vielleicht verstand ich damals nicht genau, was diese Worte bedeuteten, aber die Tränen meiner Schwester sagten mir, dass sie schlimm waren. Diese Schlägerei kostete mich einen Zahn, aber alle Kinder in der Stadt lernten, wie entschlossen ich war. Es war nicht das letzte Mal, dass ich eine Tracht Prügel bezog, weil ich meine Familie verteidigte. Selten gewann ich die Kämpfe, aber ich werde es nie bereuen, sie beschützt zu haben. Ich würde es morgen wieder tun, wenn nötig, selbst wenn es mich das Leben kosten würde. Doch Kämpfen war nicht der einzige Aspekt, meine Familie in Sicherheit zu bringen. Der wohl schlimmste Moment meines Lebens war, als meine Schwester bei einem Hit and Run ums Leben kam. Sie war erst 16 und ihr Tod brach meine Mutter fast. Obwohl ich selbst erst 13 war, übernahm ich die Aufgabe, ihre Last zu erleichtern. Als klar wurde, dass wir nicht genug Geld für eine würdevolle Beerdigung hatten, verkaufte ich alles, was ich besaß, bis auf meine Kleidung. Die behielt ich nur, weil ich nicht glaubte, dass jemand gebrauchte, abgetragene Second-Hand-Kleidung wollte. Am Ende reichte es nicht. Glücklicherweise hatte die Familie meines Vaters die Güte, die Kosten zu übernehmen, aber ich gab das Geld trotzdem meiner Mutter, um bei den Ausgaben zu helfen. Ich wünschte nur, ich hätte mehr geben können, aber in meinem Alter stellte mich niemand ein. Ich erzähle all das nur, um zu zeigen, wie wichtig Familie in meinem Leben immer war. Und vielleicht versteht ihr jetzt, warum ein Geheimnis aus der Vergangenheit mich so verwirrt und hilflos zurücklässt. Als mir die Aufgabe Anfang des Semesters gestellt wurde, hatte ich keine Ahnung, was ich entdecken würde. Wegen meiner Noten im 3. Jahr wurde ich im letzten Schuljahr in den EP-Biologiekurs Advanced Placement eingeteilt. Eigentlich hatte die Aufgabe, unseren Stammbaum zu erforschen, wenig mit Genetik zu tun. Ich glaube, der Lehrer wollte nur, dass wir sehen, wie komplex menschliche Familien sein können. Ich freute mich darauf, mehr über die Vergangenheit meiner Familie zu erfahren, aber fast von Anfang an stieß ich auf Widerstand. Als ich die Aufgabe das erste Mal erwähnte, wechselte meine Mutter schnell das Thema. Damals machte ich mir nichts daraus, aber jedes Mal, wenn ich es danach ansprach, bekam ich die gleiche Reaktion oder wurde einfach ignoriert. Ich war unsicher, was dahinter steckte, aber es war offensichtlich, dass sie etwas verbarg. Und wie zu erwarten, fand ich eine entfernte Cousine auf einer Genealogie-Website, die mir den größten Teil dessen geben konnte, was ich brauchte. Das Einzige, was fehlte, waren ein paar Informationen, die nur meine Mutter kannte. Als der Abgabetermin näher rückte, wurde ich nervöser und flehte sie an, mir zu helfen. Sie suchte weiter Ausreden, bis ich meine Cousine erwähnte. Ein krankhafter Ausdruck breitete sich über ihr Gesicht aus und sie bat mich, mich zu setzen. Ich hätte mir niemals vorstellen können, was ich gleich hören würde. Bis in die 1990 Jahre war meine Familie relativ normal gewesen. Die Seite meiner Mutter war Mitte des 19. Jahrhunderts in die USA gekommen. Sie kamen wie tausende andere aus Schweden und kauften ein kleines Stück Land, um es zu bewirtschaften. Meine Großeltern lernten sich nach dem Zweiten Weltkrieg kennen und gründeten eine Familie. Als einer meiner Onkel starb, blieben nur meine Mutter und ihr Zwillingsbruder als einzige Kinder übrig. Alles war normal, bis meine Mutter etwa 13 Jahre alt war. Damals begann ihr Vater, sie nachts in ihrem Zimmer zu besuchen. Ich werde nicht näher darauf eingehen. Sie hielt es eine Weile geheim, in der Hoffnung, dass es aufhören würde, doch nach einem Jahr ohne Veränderung gestand sie es ihrer Mutter. Anstatt wütend auf ihren Ehemann zu sein, nannte meine Großmutter sie eine Lügnerin und gab ihr sogar eine Ohrfeige. Danach behielt meine Mutter es für sich. Die nächtlichen Besuche gingen weiter, bis jemand sie entdeckte und stoppte. Diese Person war mein Onkel, der Zwillingsbruder meiner Mutter. Er hatte keine Ahnung, was vor sich ging, bis er eines Nachts sah, wie sein Vater das Zimmer meiner Mutter verließ. Zunächst ignorierte er es, doch als er seine Schwester konfrontierte, brach sie zusammen und gestand alles. Natürlich war er angewidert und wütend. Als er seinen Vater fragte, ob es stimmte, leugnete dieser nicht, sondern sagte nur, er solle sich nicht in Dinge einmischen, die ihn nichts angingen. Das machte ihn noch wütender. In wenigen Augenblicken änderte sich alles für immer. Der Bruder meiner Mutter verließ das Zimmer, holte ein Gewehr aus dem Schrank und kam zurück. Er fand seinen Vater auf dem Sofa sitzen vor dem Fernseher. Ruhig und leise näherte er sich von hinten und schoss ihm in den Kopf. Ein einziger Schuss aus nächster Nähe mit einer starken Waffe reichte aus. Wie ihr euch vorstellen könnt, brach Chaos im Haus aus. Mein Onkel leistete keinen Widerstand, als die Polizei ihn abführte. Und das war das letzte Mal, dass meine Mutter ihren Zwilling sah. Doch was eigentlich hätte enden sollen, wurde nur schlimmer. Meine Großmutter verfluchte meine Mutter unaufhörlich und gab ihr die Schuld am Tod ihres Mannes. Der Missbrauch wurde so unerträglich, dass meine Mutter schließlich mit meinem Vater von zu Hause weglief und heiratete. Ihr wisst, wie das endete. Ich war sprachlos, nachdem ich das gehört hatte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ihre Geschichte beantwortete so viele Fragen und warf gleichzeitig so viele neue auf. Ich hatte mich immer gefragt, warum die Familie meiner Mutter nie auftauchte. Ich dachte einfach, sie seien alle tot. Meine Mutter erwähnte sie nie. Und wenn jemand das Thema anschnitt, ignorierte sie es. Mein Vater muss es gewusst haben, denn auch er sprach nie über sie. Und jetzt wird mir klar, wie seltsam das war. Meine Freunde fragten oft nach diesem Teil der Familie und ich zuckte nur mit den Schultern. Als Kind scheinen solche Dinge unwichtig. Jetzt sind sie das Einzige, was zählt. Seit dem Tag, an dem sie es mir erzählte, haben wir kaum gesprochen. Ich kann nicht für sie sprechen. Aber ich wüsste nicht, was ich sagen sollte, wenn wir es täten. So viele Gedanken und Fragen wirbeln in meinem Kopf herum, dass ich mich auf nichts anderes konzentrieren kann. Obwohl ich nichts als Mitgefühl für meine Mutter und den Horror empfinde, den sie durchleben musste, frage ich mich, über wie viele andere Dinge wurde ich belogen? Ein kleiner Teil von mir hasst sie dafür, es mir verschwiegen zu haben, aber ich weiß, dass nur mein egoistischer Teil spricht. Obwohl meine Aufgabe in nur wenigen Tagen fällig ist, ist sie mir völlig egal. Es interessiert mich nicht einmal mehr, ob ich meinen Abschluss mache oder nicht. Natürlich werde ich das anonym halten, wenn ich es einreiche, aber vielleicht kann mir da draußen jemand helfen. Denn so wie die Dinge stehen, kann ich mir nicht vorstellen, wie es weitergehen soll. Ich war 12 Jahre alt, als ich meinen besten Freund kennenlernte. Aus Gründen der Privatsphäre und rechtlichen Gründen nenne ich ihn Kyle. Es war das Jahr 2006 und mein Vater war wegen seiner Arbeit in eine neue Stadt versetzt worden. Am ersten Schultag saß ich im Büro, während meine Mutter mit dem Schulleiter sprach. Kyle hatte gerade eine Schlägerei gehabt und war zur Bestrafung ins Büro geschickt worden. Blut lief ihm noch aus der Nase. Ich erinnere mich, dass wir ins Gespräch kamen und ehe ich mich versah, hatte ich meinen ersten Freund gefunden. Unsere Häuser lagen nur eine Meile auseinander und ich fuhr ständig mit dem Fahrrad zu ihm. Aus meiner Perspektive schien sein Familienleben perfekt. Seine beiden Eltern waren Universitätsprofessoren und hatten eine sehr liberale Einstellung zur Erziehung. Kyle und sein Bruder wuchsen praktisch ohne Aufsicht auf und wir nutzten das aus. Meine schönsten Kindheitserinnerungen spielten sich in seinem Haus ab. Ich hätte dort die ganze Zeit verbringen können, aber ich bin mir nicht sicher, ob Kyle das genauso sah. So frei sein Leben auch schien, in einem wichtigen Aspekt glich es eher einem Gefängnis. Kurz nachdem ich ihn kennenlernte, bemerkte ich, dass Kyle oft mit blauen Augen und Prellungen am ganzen Körper zur Schule kam. Zuerst dachte ich, das käme von den häufigen Schlägereien. Ich weiß, dass die Lehrer das auch dachten, weil sie es offen sagten. Doch bald erkannte ich, dass das nicht der Fall war. Beim zweiten Besuch in seinem Haus sah ich, wie sein Bruder ihn zu Boden stieß und lachte. Das war das erste von vielen Malen, dass ich sah, wie er von seinem älteren Bruder misshandelt wurde. Ich weiß, dass Geschwister manchmal streiten, aber das hier war etwas anderes. Casey, Kyles älterer Bruder, griff ihn oft ohne jeden Anlass an. Es war traurig mit anzusehen, aber schlimmer war noch die Reaktion seiner Eltern. Jedes Mal, wenn er um Hilfe bat, ignorierten sie ihn. Sie sagten ihm, Jungs sind nun mal so, und schickten ihn weg. So oft hätte jemand eingreifen können, aber niemand schien sich genug zu kümmern. Ich bin kein Psychologe, aber ich glaube, der Missbrauch durch seinen Bruder trieb ihn dazu, Schlägereien in der Schule zu suchen. Vermutlich war es ein Versuch, etwas von der Macht zurückzugewinnen, die ihm zu Hause genommen wurde. Er suchte sich immer den größten Jungen aus, den er finden konnte. Ob er gewann oder verlor, ich sah ihn nie ohne ein Lächeln gehen. Es war, als hätte er eine gespaltene Persönlichkeit, und diese Seite kam nur beim Kämpfen zum Vorschein. Minuten später übernahm wieder seine ruhige, freundliche Seite die Kontrolle. Ich sah ihn etwa 10-mal kämpfen. Jedes Mal beschimpfte und verhöhnte er seinen Gegner, bis dieser wütend wurde. Doch in all den Jahren, die ich ihn kannte, hat er nie die Stimme gegen mich erhoben. Hätte ich diese Seite nicht gesehen, würde ich nicht glauben, dass sie existiert. Bis heute habe ich nie wieder jemanden wie ihn getroffen. Er wird für mich immer wie Familie sein, aber im Hintergrund werde ich immer Angst vor dieser Bestie haben, die unter der Oberfläche lauerte, bereit, jeden Moment zuzuschlagen. Im Laufe der Jahre änderten sich viele Dinge, aber die Situation in Kyles Zuhause blieb gleich. Der Missbrauch eskalierte weiter, bis Kyle mehrmals im Krankenhaus landete. Jedes Mal beruhigte sich sein Bruder eine Weile, aber wie bei einem gewalttätigen Partner gab es immer etwas, das ihn wieder explodieren ließ. Doch dann erschien ein Hoffnungsschimmer. In dem Jahr, als wir 15 wurden, hatte Casey seinen Abschluss gemacht und ging aufs College. Kyle war endlich frei und seine Einstellung spiegelte das wider. Die Schlägereien hörten fast auf, er lächelte viel mehr und seine Noten verbesserten sich so sehr, dass er zum ersten Mal in seinem Leben eine Auszeichnung erhielt. Als die Weihnachtsferien kamen, hätte das Leben nicht besser sein können. Und dann brach plötzlich alles zusammen. Am 27. Dezember erhielt ich einen Anruf von Kyle, den ich nie vergessen werde. Am Tag zuvor war Casey betrunken nach Hause gekommen und die Treppe hinuntergefallen. Jetzt lag er im Koma. Die Ärzte wussten nicht, ob er aufwachen würde, und falls doch, würde er wahrscheinlich schwere Hirnschäden haben. Trotz der Vorgeschichte des Missbrauchs war Kyle am Boden zerstört. Entgegen aller Prognosen überlebte Casey, aber die Diagnose der Ärzte war richtig. Der Sturz hatte schwere neurologische Schäden verursacht. Er war an einen Rollstuhl gefesselt, konnte nicht kommunizieren und war in allem von anderen abhängig. Und Kyle veränderte sich ebenfalls. Obwohl er sein Leben weiterführte, schien von da an eine Wolke über ihm zu schweben. Nach und nach sah ich ihn immer seltener, bis ich meinen Abschluss machte und aufs College ging. Abgesehen von gelegentlichen Anrufen hatten wir in den folgenden Jahren kaum Kontakt. Ich beendete mein Studium, zog wegen der Arbeit weg und zu diesem Zeitpunkt hatten Kyle und ich den Kontakt völlig verloren. Ich hatte keine Ahnung, wie ich ihn finden sollte, und erst als ich 25 war und meine eigene Familie gründete, tauchte er kurz wieder auf, bevor er für immer verschwand. Ein Jahr zu Weihnachten brachten meine Frau und ich unsere neugeborene Tochter zum ersten Mal zu ihren Großeltern. Wir saßen alle am Tisch, als das Telefon klingelte. Meine Mutter ging ran und sagte mir, Kyle wolle mit mir sprechen. Natürlich nahm ich an und ging mit dem Telefon in ein anderes Zimmer. Wir plauderten eine Weile, bevor er mich auf ein Getränk einlud. Ich sagte zu und wir trafen uns in einer Bar in der Innenstadt. Wir verbrachten eine Stunde dort, bevor wir zu seinem Haus fuhren und unterwegs eine Kiste Bier kauften. Es war wie in alten Zeiten, nur wir zwei in diesem riesigen Haus. Seine Eltern hatten ihm das Haus überlassen, als sie sich scheiden ließen, und Casey war seit Jahren in einem Pflegeheim. Wir saßen genau auf der Treppe, von der Casey gestürzt war, als Kyle ein schreckliches Geständnis ablegte. Wir waren beide ziemlich betrunken, als er es sagte, aber der Schock war nicht weniger heftig. Das Thema von Caseys Unfall kam auf, und dann gestand er, »Komm schon, Mann, du musst nicht so tun. Du weißt, dass ich ihn geschubst habe.« Es war, als wäre die ganze Luft aus dem Raum gesogen worden. Ich verschluckte mich an meinem Bier. Ich wartete darauf, dass er sagte, es sei ein Scherz. Aber das tat er nie. Ich wollte es nicht zugeben, aber ich wusste, dass er es ernst meinte. Ich versuchte zu lachen, aber er bestand darauf und erklärte sogar seine Gründe. Er sagte, es sei nicht geplant gewesen, es sei einfach in der Hitze des Moments passiert. Als Casey weg war, konnte Kyle sich zum ersten Mal in seinem Leben entspannen. Doch dann kam er zu Weihnachten und all der Schmerz kehrte zurück. Kyle versuchte, ihm aus dem Weg zu gehen, aber Casey suchte ihn auf und zum ersten Mal wehrte sich Kyle. Sie standen oben auf der Treppe und Kyle versuchte, ihn wegzustoßen. Unglücklicherweise für Casey war er betrunken. Er verlor das Gleichgewicht und fiel. Wie immer hatte es niemand gesehen. Kyle hatte Angst und behielt das Geheimnis für sich. Manche mochten Verdacht geschöpft haben, aber sie sagten nichts. Ich jedenfalls hatte nicht den geringsten Verdacht. Ich wusste nicht, was ich danach sagen sollte, und das Gespräch ging einfach zu anderen Themen über. Trotzdem schwebte sein Geständnis den Rest des Abends in meinem Kopf. Ich ging gegen 3 Uhr morgens nach Hause und schlief bis spät am nächsten Tag. Den größten Teil des Nachmittags dachte ich, ich hätte es geträumt. Doch dann schickte Kyle mir eine Nachricht, die bewies, dass es real war. Ich wollte dich nicht in diese Position bringen. Es tut mir leid. Ich verstehe, wenn du uns nicht mehr sehen willst. Muss ich mir Sorgen machen? Es dauerte den Rest des Tages, bis ich mich entschied, was ich tun würde. Obwohl ich nicht glaube, dass Kyle seinen Bruder verletzen wollte, war das Leben eines jungen Mannes in dieser Nacht für immer ruiniert worden. Ich würde niemandem diese Hölle wünschen. Und kurz bevor ich ins Bett ging, schrieb ich ihm eine Nachricht, die unser letzter Kontakt sein sollte. Du musst dir keine Sorgen wegen mir machen, aber ich denke, es ist besser, wir reden nicht mehr. Du brauchst Hilfe mit deinen Wutproblemen, bevor du jemanden tötest. Ich hoffe, du verstehst das. Du wirst immer mein Bruder sein. Ich hielt mein Wort und erzählte in den letzten 4 Jahren niemandem von unserem Gespräch. Aber jetzt, wo ich vom Tod Kyles erfahren habe, denke ich, ist es an der Zeit, dass alle die Wahrheit erfahren. Ich habe nicht gefragt, wie oder warum. Es spielt keine Rolle mehr. Ich wünschte nur, ich hätte mich ein letztes Mal verabschieden können. Letzte Woche kontaktierte mich eine Freundin, die ich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Sie und ich waren Nachbarinnen und beste Freundinnen gewesen, bis etwas Verrücktes passierte und wir den Kontakt verloren. Was folgt, ist mein bester Versuch, den Vorfall zu schildern, der uns trennte. Also habt bitte Geduld mit mir. Damals war ich erst 10 Jahre alt und alle älteren Personen, die mehr wissen könnten, sind nicht mehr hier, um sie zu fragen. Jedenfalls wuchs ich in einer sehr armen Gegend einer kleinen Stadt in Missouri auf. Das Haus, das wir mieteten, war kaum besser als eine Hütte. Die ganze Gegend war nur wenig besser als ein Wohnwagenpark, wenn ihr versteht, was ich meine. Meine Eltern arbeiteten jeweils mindestens 2 Jobs und ich blieb oft allein, ohne jemanden zum Reden. Deshalb war ich so aufgeregt, als Julie und ihre Familie endlich ins Nachbarhaus zogen. Ich ging hinaus, bis sie mich sah und fragte, ob sie meine Freundin sein wollte. Sie sagte ja, und wir verbrachten fortan unsere ganze Zeit zusammen. Doch es dauerte nicht lange, bis mir etwas Seltsames auffiel. Julies Eltern waren sehr freundlich, aber es war etwas sehr Merkwürdiges an ihnen. Sogar meine Eltern erwähnten das, als sie kennenlernten. Zum einen waren sie extrem religiös. Obwohl das in unserer Gegend nicht ungewöhnlich war, verbrachten sie mehr Zeit mit Bibelstudien als jeder andere, den ich kannte. Nicht nur drehte sich ein Großteil von Julies Bildung um Religion, sie musste auch jeden Abend am Familienbibelstudium teilnehmen. Ihre Bildung schien mir ebenfalls seltsam. Anders als die anderen Kinder, die ich kannte, wurde sie von ihrer Mutter zu Hause unterrichtet. Das war für mich das Seltsamste, denn ich hatte vorher nie gewusst, dass das möglich war. Als sie es mir erklärte, gefiel mir die Idee, und ich versuchte, meine Mutter davon zu überzeugen, mich ebenfalls zu Hause zu unterrichten. Sie erklärte mir, dass wir es uns nicht leisten konnten, dass sie zu Hause bliebe, aber ich war klein und verstand das nicht. Ich war lange eifersüchtig, bis nach der Aufdeckung der Wahrheit und Julies Weggang die Sache nicht mehr so toll erschien. Ich war nur ein paar Wochen davon entfernt, 11 zu werden, als Julie an einem Freitagmorgen früh abgeholt wurde. Ich glaube, ich war gerade für die Schule aufgewacht und bemerkte rot-blau leuchtende Lichter durch meine Vorhänge. Ich sah nach draußen und sah mehrere Polizeiautos vor Julies Haus. Als ich meine Eltern fragte, was los sei, sagten sie nur, ich solle mir keine Sorgen machen. Nach dem Frühstück brachten sie mich wie immer zur Schule, aber ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich konnte nur an Julie denken, und ohne irgendwelche Informationen füllte sich mein kindlicher Geist mit Möglichkeiten, viele davon schrecklich. Ich war zu ungeduldig, um auf den Bus zu warten, also rannte ich die anderthalb Kilometer nach Hause. Ich ging direkt zu Julies Haus und klopfte mindestens 5 Minuten lang an die Tür, bekam aber keine Antwort. Das machte mich nur noch nervöser. Als meine Mutter nach Hause kam, übergab ich mich und weinte. Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis sie mich beruhigt hatte. Obwohl ich nicht alles verstand, was sie sagte, wusste ich, dass ich meine Freundin nie wiedersehen würde. Als ich ruhig genug war, zuzuhören, setzte mich meine Mutter hin und erzählte mir, was passiert war. Das meiste, was ich heute weiß, habe ich später zusammengesetzt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Mutter schon an diesem Nachmittag die grundlegenden Details kannte. Sie war nach der Schule nach Hause gekommen und hatte einen Polizisten angetroffen. Sie fragte, was los sei, und der Beamte bat sie zu warten. Kurz darauf kam ein FBI-Agent und fragte, ob sie einige Fragen über die Familie beantworten könne. Sie willigte ein und sie gingen für das Gespräch zu uns nach Hause. Nach einigen grundlegenden Fragen erzählte der Agent meiner Mutter die Geschichte. Julie war mit 4 Jahren aus einem Walmart in Oklahoma entführt worden. Er und die Behörde hatten sie seitdem gesucht, aber ihre Entführer waren ihnen immer einen Schritt voraus. Er sagte nicht, wie sie schließlich gefunden hatten, aber ich vermute, sie machten einen Fehler. Und das war alles, was nötig war. Als die Schule aus war, war Julie bereits weg. Im Laufe der Jahre erfuhren wir mehr Details. Mein Vater fand einen Zeitungsartikel aus Julies Heimatstadt, der viele Informationen enthielt, die wir noch nicht kannten. Der Artikel begann damit, wie Julie aus dem Geschäft entführt worden war, als ihre Mutter nicht aufpasste. Dann ging es um die 6-jährige Suche und Untersuchung, sie zu finden. Vielleicht der interessanteste Teil des Artikels behandelte die Motive hinter der Entführung. Der Mann des Paares erklärte, sie hätten 1 Jahr zuvor eine Tochter in Julies Alter bei einem Autounfall verloren. Seine Frau war so untröstlich, dass er fürchtete, sie würde sich das Leben nehmen. In einem sehr fehlgeleiteten Versuch, das zu verhindern, sah er ein alleinstehendes Mädchen im Spielzeuggang von Walmart und nahm sie mit. Seitdem zogen er und seine Frau Julie als ihr eigenes Kind auf und taten alles, um sie geliebt und gewollt zu fühlen. Beide gaben zu, dass sie wussten, dass es falsch war, aber behaupteten, ihr Schmerz habe sie zu einer schlechten Entscheidung verleitet. Wie ich am Anfang sagte, sind seit Julies Rückkehr zu ihrer Familie 20 Jahre vergangen. Ich hatte nie erwartet, sie wiederzusehen oder von ihr zu hören. Deshalb war ich so überrascht und erfreut, ihre Nachricht zu erhalten. Jetzt versuchen wir, einen Termin zu finden, um uns zu treffen und auf den neuesten Stand zu bringen. Ich habe mich seit der Geburt meines Sohnes auf nichts so sehr gefreut. Falls sie daran interessiert ist, zu erzählen, wie ihr Leben in all diesen Jahren war, werde ich es euch mitteilen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine langweilige Geschichte wäre. Ich möchte das mit einer sehr passenden Botschaft an alle Eltern beenden, die das lesen. Eigentlich ist es mehr eine Erinnerung. Behaltet eure Kinder immer im Auge. Ich weiß, die Kleinen sind Experten darin, im Handumdrehen zu verschwinden, aber das Böse lauert oft an jeder Ecke. Es braucht nur einen kurzen Moment der Unachtsamkeit und eure Welt kann sich für immer verändern. Ich habe nie realisiert, wie wichtig meine Großmutter für mich war, bis sie nicht mehr da war. Unsere Familie lebte in einem anderen Bundesstaat und ich konnte sie nicht so oft sehen, wie ich es mir gewünscht hätte. An großen Feiertagen wie Weihnachten und Thanksgiving flog sie zu uns. Das waren die einzigen Momente, in denen wir uns wirklich hinsetzen und reden konnten. Sie war die einzige Person in meiner Familie, die unsere Geschichte kannte und wusste, woher wir kamen. Ich tat mein Bestes während dieser Besuche, um so viele Informationen wie möglich zu bekommen, aber immer kam etwas dazwischen. Und als sie 2015 starb, dachte ich, das wäre das Ende. So viele Menschen würden vergessen werden, aber ich war mir sicher, dass Papas Mutter nicht eine von ihnen sein würde. Ich hatte unzählige Geschichten über ihr Leben gehört und aufgenommen und glaubte, alles über sie zu wissen. Bis dann 2021 ein schrecklicher Sturm uns zu Hause festsitzen ließ, ohne etwas zu tun. An einem kalten Winterabend würde ich etwas über meine Großmutter hören, das sie mir nie erzählt hatte. Das war nicht nur eine große Überraschung, sondern würde für immer verändern, wie ich sie sah. Diese Geschichte ereignete sich im Februar 2021. Ein schwerer Frost traf Texas und ließ den größten Teil des Staates ohne Strom zurück. Ich floh aus meiner Wohnung zum Haus meiner Eltern, kurz nachdem die Stromausfälle begonnen hatten. Sie hatten 50 Morgen Land außerhalb der Stadt gekauft, als ich 12 war, und dort ein Haus gebaut. Mein Vater hatte einige Heizgeräte an einen Generator angeschlossen, die uns warm hielten und verhinderten, dass die Rohre platzten, ein Problem, unter dem viele andere litten. Obwohl der Generator leistungsstark war, hatte er nicht genug Kraft für andere Geräte wie Fernseher oder Computer. Tagsüber hatten wir viel zu tun, aber die Nächte waren sehr langweilig. Bis zur zweiten Nacht hatten wir alle die Nase voll von Brettspielen. Es war in der dritten Nacht, als mein Vater uns eine Geschichte erzählte, von der nur sehr wenige wussten. Wir verbrachten diesen dritten Tag wie die vorherigen. Nachdem wir die Tiere gefüttert hatten, fuhr Papa durch die Nachbarschaft, um nach seinen Nachbarn zu sehen und zu helfen, wo er konnte. Als er zurückkam, streuten wir mehr Sand und Kies auf die Wege. Es war bereits dunkel, als wir fertig waren. Nach einem entspannten Abendessen, beleuchtet von Öllampen und Kerzen, überlegten wir, wie wir uns an diesem Abend unterhalten sollten. Meine Mutter hatte kein Interesse an Blackjack, also kuschelte sie sich mit einem Buch ein, während mein Vater und ich spielten. Es verging etwa eine Stunde, bevor uns die Karten langweilten und wir beschlossen, Gruselgeschichten zu erzählen. Bald drehte sich das Gespräch um die Kindheitsgeschichten meiner Eltern und all die Streiche, die sie gemacht hatten. Ich machte eine Bemerkung darüber, wie streng Papas Mutter gewesen war, und genau dann erwähnte er, dass sie kein Recht hatte, sich zu beschweren. Das weckte meine Aufmerksamkeit. Ich drängte ihn, und er versuchte, das Thema zu wechseln. Meine Neugier war geweckt, und ich würde es nicht auf sich beruhen lassen. Ich drängte ein bisschen mehr und schien er schließlich nachzugeben. Was folgt, ist mehr oder weniger das, woran er sich erinnerte, wenn auch nicht Wort für Wort. Ich bin mir sicher, Sie verstehen den Kern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Jahr 1968 war. Mama wurde in einer kleinen Stadt in Indiana geboren und wuchs dort auf. Ihr Vater war Prediger und bewirtschaftete mehrere hundert Morgen Land, das er geerbt hatte. Von dem, was ich gehört habe, war er ein schwer zu liebender Mann. Seine wörtliche Auslegung der biblischen Schriften führte zu manchmal ziemlich strengen Bestrafungen. Mama sagte, es war ein ständiger Kampf um seine Anerkennung. Trotzdem liebte sie ihren Vater von ganzem Herzen und erfüllte alles, was er verlangte, bis sie Daryl Mitchell traf. Sie war 16 Jahre alt, als sie ihn in der Apotheke sah, und von da an ging es bergab. Daryl war etwa 20 und kein Unbekannter vor dem Gesetz. Er war das, was man früher einen Tu-nicht-gut nannte. Er kannte Mama nicht, aber etwas zog ihn im Moment ihrer Begegnung zu ihr hin. Von da an konnte sie an nichts anderes mehr denken. Bald waren sie unsterblich verliebt und es war unmöglich, dass es gut enden würde. Es dauerte nicht lange, bis die Nachricht von ihrer Romanze die Ohren von Mamas Eltern erreichte. Zu sagen, sie wären entsetzt gewesen, wäre eine Untertreibung. Daryls Vorstrafenregister war in der Stadt allgemein bekannt. Und die meisten, die Mama kannten, waren überrascht von ihrer Wahl des Freundes. Im Nachhinein war es nichts Neues. Tausende junger Mädchen verlieben sich jedes Jahr in böse Jungs. Die Reaktion ihrer Eltern war ebenfalls keine Überraschung. Mama wurde befohlen, die Beziehung zu beenden und Daryl nie wieder zu sehen. Es war eine herzzerreißende Entscheidung. Aber im Grunde war sie ein gehorsames Kind und tat, was ihr Vater verlangte. Nach einem kurzen, tränenreichen Telefonat schien die flüchtige Romanze beendet. Aber was damals niemand wusste, war, dass einer oder beide keine Absicht hatten, es dabei zu belassen. Für die Außenstehenden schien die Beziehung vorbei. Hinter den Kulissen jedoch sahen sich Mama und Daryl weiterhin heimlich. Ein verrückter und dummer Plan nahm Gestalt an. Einer, der es ihnen ermöglichen würde, für immer zusammen zu sein, ohne die Einmischung der Erwachsenen. Als der Moment kam, setzte das Paar ihren Plan in die Tat um. Mama ging wie gewohnt zur Schule, aber Daryl holte sie ein paar Blocks von ihrem Haus ab. Von dort fuhren sie die Straße hinunter, sicher, dass sie auf halbem Weg durchs Land wären, bevor jemand ihr Fehlen bemerkte. Der Plan hätte funktionieren können, wenn Mama keine gute Schülerin gewesen wäre. Als sie in ihren ersten beiden Unterrichtsstunden nicht erschien, rief die Schule zu Hause an, um zu fragen, ob sie krank sei. Ihre Mutter rief sofort ihren Vater an und die Suche begann. Nachdem ihre Freundinnen stark unter Druck gesetzt worden waren, gestand eine von ihnen und erzählte der Polizei von dem Fluchtplan des Paares. Ein landesweiter Fahndungsaufruf wurde herausgegeben, aber sie hatten bereits Illinois erreicht. Obwohl ihr Ziel unbekannt war, vermuteten die Behörden stark, dass sie nach Kanada unterwegs waren. Nachdem Fahndungsaufrufe an die Staaten entlang ihrer Route gesendet worden waren, konnten sie nur noch abwarten. Am nächsten Tag erhielt die Polizei von Indiana einen Anruf aus Illinois. Die Nachrichten waren nicht gut. An diesem Morgen hatte ein Streifenwagen Daryls Auto gesehen und versucht, sie anzuhalten. Zunächst leistete Daryl keinen Widerstand, aber als sich der Beamte dem Fahrzeug näherte, eröffnete er das Feuer. Leider starb der Polizist und das Paar floh vom Tatort. Weniger als eine Stunde später holten mehrere Streifenwagen das Auto ein und eine Verfolgungsjagd begann. Die Verfolgung dauerte ein paar Meilen, bevor Daryl in einem Graben landete. In diesem Moment versuchte er, sich der Polizei im Schusswechsel zu stellen, wurde aber dabei getötet. Mama hatte nur ein paar Schrammen vom Aufprall und eine oberflächliche Wunde an der Stirn, war aber ansonsten unverletzt. Nach einer kurzen Untersuchung im Krankenhaus wurde sie verhaftet und in Gewahrsam genommen. Was eine romantische Flucht sein sollte, hatte sich in ihren schlimmsten Albtraum verwandelt. Der Mann, den sie liebte, war tot, und sie stand vor der Todesstrafe wegen des Mordes an einem Polizisten. Glücklicherweise für sie sah die Gesellschaft Frauen damals noch als diesen Männern gegenüber hilflos an, und sie tat das Kluge. Sie schwor, dass sie gegen ihren Willen mitgenommen worden war. Eine kleine Gruppe kannte die Wahrheit, aber sie schwieg. Am Ende bekam Mama eine kurze Bewährungsstrafe und durfte nach Hause zurückkehren. Wie es in Kleinstädten oft der Fall ist, hörten die Gerüchte über sie nicht auf, aber sie hielt durch, bis sie die Highschool abschloss. Kurz nach ihrem Abschluss bekam sie einen Job in Dallas und zog dorthin. In einer neuen Stadt konnte sie ein neues Leben beginnen. Niemand kannte ihre Vergangenheit und so wollte sie es haben. Schließlich traf sie meinen Vater und sie heirateten. Ich habe keine Ahnung, wann er von ihrem kleinen Abenteuer erfuhr, aber ich weiß, dass er es wusste. Es schien ihn jedoch nicht zu stören, obwohl ich vermute, dass mein Vater auch sein eigenes Päckchen zu tragen hatte. Ich erfuhr erst davon, als ich bereits über 20 war. Zuerst war es ein Schock, aber das legte sich schnell. Ich erinnere mich nicht, dass einer von uns es jemals wieder erwähnt hätte. Es ist eine seltsame Geschichte, wenn man meine Mutter kennt, aber wir alle haben eine Vergangenheit. Und da ließ er es. Ich war fassungslos. Meine Großmutter hatte in meiner Gegenwart nie ein böses Wort gesagt und jetzt erfuhr ich, dass sie an einem Mord beteiligt gewesen war. Aber Papa hatte recht. Wir alle haben eine Geschichte, eine Vergangenheit und die seiner Mutter war einfach extremer als die meisten. Das ist wahrscheinlich das Seltsamste an allem. Ich hatte meine Großmutter immer als diese süße, klischeehafte alte Dame gesehen. Es ist nichts Schlechtes, so zu sein, um ehrlich zu sein, nur ein bisschen langweilig. Aber jetzt, wo ich von Daryl weiß, hat sich meine Wahrnehmung völlig verändert. Ich sehe ihre Liebe als etwas gleichzeitig Beängstigendes und Romantisches an. Ich bezweifle, dass sie sich jemals vorgestellt hätte, dass die Dinge so enden würden. Wahrscheinlich dachte sie, sie könnte ihn ändern, dass sie nach Kanada fliehen und für immer glücklich leben würden. Diese Fantasie wurde in einem Kugelhagel zerstört. Jemanden zu verlieren, den sie so sehr liebte, muss verheerend gewesen sein. Sie hätte an diesem Punkt aufgeben können, aber das tat sie nicht. Stattdessen rappelte sie sich auf und fing woanders neu an. Dieser Fehler hätte ihre Zukunft komplett ruinieren können, aber sie ließ es nicht zu. Und deshalb respektiere ich sie jetzt so viel mehr. Ich beginne damit zu sagen, dass ich ein 37-jähriger Mann bin, der sein eigenes Unternehmen im Süden der USA besitzt. Meine Verlobte und ich haben uns durch einen gemeinsamen Freund aus unserer Kirche kennengelernt. Wir sind seit etwa 2 Jahren zusammen und haben kürzlich beschlossen zu heiraten. Unsere Beziehung war von Anfang an großartig und ich hoffe, an ihrer Seite alt zu werden, eine Vorstellung, die vor nur 5 Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Nach einer gescheiterten Ehe in meinen 20ern dachte ich nie wieder heiraten zu wollen. Aber wie das Sprichwort sagt, sag niemals nie. Ich war mit ihr über fast alles in dieser Zeit meines Lebens ehrlich. Sie weiß, dass mein Alkoholproblem der Hauptgrund für das Scheitern meiner Ehe war, aber ich bin nicht weiter ins Detail gegangen. Ich habe seit über 12 Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt und hoffe, das bleibt auch so. Alkohol hätte mein Leben fast für immer ruiniert. Und das bringt mich zu dem Grund, warum ich dies schreibe. Wie gesagt, ich war über fast alles in meiner Vergangenheit ehrlich. Aber es gibt einen wichtigen Vorfall, von dem ich ihr nicht erzählt habe. Ich fürchte, dass es, wenn ich es tue, alles zerstören wird, was wir aufgebaut haben. Ich denke, ich suche einfach nur Rat von euch. Ich bin sehr offen über meinen Alkoholismus. Es war Teil meines Lebens und ich sehe keinen Grund, ihn zu verbergen. Ich habe sehr hart gearbeitet und tue es täglich weiter, um sicherzustellen, dass ich nicht in diese Verhaltensmuster zurückfalle. Es war lange Zeit ein normaler Teil meines Lebens und hätte mich fast umgebracht. Ich war 15, als ich heimlich den Alkohol meiner Eltern zu trinken begann. Das Verbotene gab mir einen unbeschreiblichen Kick. Meine Eltern waren zu sehr mit ihrem eigenen Leben beschäftigt, um es zu bemerken, und schließlich lernte ich einen älteren Mann kennen, der mir meine eigenen Flaschen kaufte, die ich in meinem Zimmer versteckte. Damals wurde ich wirklich zum Alkoholiker. Ich lernte mich zu kontrollieren, aber ich blieb ein Trinker, nahm überall eine Mischung aus Orangensaft und Wodka mit. Es dauerte viele Jahre, bis die Probleme auftauchten. Mit 20 hatte ich meinen ersten Autounfall. So erfuhren meine Eltern von meinem Trinkproblem. Glücklicherweise war es ein Alleinunfall ohne weitere Beteiligte oder Verletzte. Da ich keine Vorstrafen hatte, bekam ich nur Bewährung. Ein kluger Mensch hätte sich glücklich geschätzt und mit dem Trinken aufgehört oder zumindest damit, betrunken zu fahren. Aber ich war nicht dieser Mensch. Weniger als 1 Jahr später krachte ich in ein geparktes Auto in der Nähe meines Hauses. Der Richter war diesmal weniger nachsichtig. Er verlängerte nicht nur meine Bewährung auf 10 Jahre, sondern ordnete auch an, dass ich einen Alkoholtest in meinem Auto installieren lassen musste, damit es nur nüchtern starten würde. Als der Trinker, der ich war, umging ich das, indem ich das Auto meiner damaligen Frau benutzte. Ich schaffte es über 3 Jahre lang keinen Unfall zu haben, bis zu meinem letzten und schlimmsten. Das war der, der alles verändern würde und der Grund, warum ich heute schreibe. Damals war ich 24 und arbeitete für das Geschäft eines Freundes. An jenem Abend hatte ich mit ein paar Freunden bei ihm zu Hause getrunken. Er zögerte, mich fahren zu lassen, aber ich war schon gut darin zu verbergen, wie betrunken ich war, und überredete ihn, dass alles in Ordnung sei. Die Wahrheit ist, ich war sternhagelvoll. Das Einzige, an das ich mich erinnere, ist, auf die Straße zu fahren. Alles andere ist ein verschwommener Fleck. Laut Polizeibericht schlief ich am Steuer ein und kollidierte frontal mit einem anderen Auto. Diesmal hatte ich nicht das Glück wie zuvor. Die andere Fahrerin war eine 22-jährige Mutter und ihr 19 Monate altes Baby war bei ihr. Keiner überlebte. Ich kam fast unverletzt davon, war aber so betrunken, dass ich nicht verstand, was passiert war. Erst am nächsten Morgen, als ich nüchtern war, begriff ich, dass ich jetzt ein Doppelmörder war. Wenn ich mir in diesem Moment hätte das Leben nehmen können, hätte ich es getan. In dieser Zelle sitzend versprach ich Gott, nie wieder zu trinken, und bis heute habe ich mich daran gehalten. Das Justizsystem war nicht mehr bereit, mir eine weitere Chance zu geben. Als der Staatsanwalt mir 9 Jahre anbot, nahm ich an. Ich wusste, es war mehr als fair. Sie hätten mir das Doppelte geben können, wenn es vor Gericht gegangen wäre. Was folgte, waren 6 Jahre die besten und schlimmsten meines Lebens. Ich hatte Glück, Zugang zu den letzten Rehabilitationsprogrammen im Gefängnissystem zu bekommen. Ich nutzte jeden verfügbaren Moment, um mich zu bessern. Und am Ende hat es sich gelohnt. obwohl der kalte Entzug vom Alkohol alles andere als einfach war. Es gab Momente, in denen ich dem Tod nahe war, und ich hätte es verdient. Ich bekam einige Prügel und meine Frau ließ sich scheiden. Trotzdem gab ich nicht auf. Ich tat alles, um während meiner Haftzeit aus Schwierigkeiten herauszubleiben und wurde nach 6 Jahren auf Bewährung entlassen. Den Rest meiner Strafe verbüßte ich auf Bewährung, die ich 3 Jahre später abschloss. Seitdem war mein Leben ein ständiger Kampf, einer, den ich mit Dankbarkeit annehme. Jeder Tag auf dieser Erde ist ein Geschenk. In den Jahren seit meiner Entlassung bin ich regelmäßig zu AA-Treffen gegangen und habe andere Alkoholiker betreut. Ich trat auch einer örtlichen Kirche bei, wo ich meine jetzige Verlobte kennenlernte. Und das bringt mich zu meinem Problem. Irgendwann, als ich ihr von meinem Leben erzählte, hatte ich Angst und erwähnte die Frau und das Baby, die ich getötet hatte, nicht. Ich war bereits emotional in die Beziehung investiert und fürchtete, dass es sie verschrecken würde. Jetzt, wo wir heiraten wollen, weiß ich nicht, was ich tun soll. Ist es zu spät? Soll ich es gestehen und beten, dass sie nicht geht, oder hoffen, dass sie es nie herausfindet und schweigen? Mein Gewissen drängt mich zur Ehrlichkeit, aber ich fürchte, es wird alles zerstören. Ich liebe sie so sehr, und ihr dies zu verheimlichen war qualvoll. Deshalb bitte ich Fremde um Rat, Menschen ohne persönliche Verbindung zu uns. Also bitte, was soll ich tun, dass es sie verschrecken würde? Jetzt, wo wir heiraten wollen, weiß ich nicht, was ich tun soll. Ist es zu spät? Soll ich es gestehen und beten, dass sie nicht geht, oder hoffen, dass sie es nie herausfindet und schweigen? Mein Gewissen drängt mich zur Ehrlichkeit, aber ich fürchte, es wird alles zerstören. Ich liebe sie so sehr, und ihr dies zu verheimlichen war qualvoll. Deshalb bitte ich Fremde um Rat, Menschen ohne persönliche Verbindung zu uns. Also bitte, was soll ich tun? Diese besondere Geschichte ist mir nicht direkt passiert, aber sie ereignete sich für einen Verwandten von mir, der in Mexiko lebte. Das war vor ungefähr 3 oder 4 Jahren. Ich lebe in den USA, also werde ich zunächst etwas Kontext über diesen Verwandten geben, den ich in dieser Geschichte Theo nennen werde. Um ehrlich zu sein, stand ich Theo nicht besonders nahe. Ich hatte nur eine einzige Interaktion mit ihm in meiner Kindheit. Und das war nicht einmal persönlich, sondern über MSN, als das noch relevant war. Ja, ich bin etwas älter. Ich war ungefähr 13, als Theo mir völlig unvermittelt eine Nachricht mit dem typischen »Hallo, wie geht's?« schickte. Was mich jedoch stutzig machte, war, als er mich fragte, »Zu welcher Clique oder Bande gehörst du?« Es ist mir peinlich zuzugeben, dass ich als Teenager Freunde hatte, die in Gangs involviert waren. Und ich selbst begann, mich in diese Welt hineinzuziehen, aber das erwähnte ich ihm gegenüber nicht. Ich habe diese Welt längst hinter mir gelassen. Und das schon lange vor dem Ausgang dieser Geschichte, falls das für euch von Interesse ist. In dem Moment saß ich im Wohnzimmer, als Theo mir schrieb, denn der einzige Computer, den wir hatten, stand dort, direkt neben dem Flur im Haus. Meine Mutter sah die Nachricht und war wütend, dass Theo mir so eine Frage stellte. Sie schimpfte mit mir, weil ich überhaupt mit ihm sprach. Ich war über ihre Reaktion überrascht, denn die meisten mexikanischen Familien sind sehr eng verbunden, und ich erwähnte das. Da erfuhr ich zum ersten Mal etwas über die dunkle Seite von Theo und einen Teil seiner Familie. Meine Mutter erklärte mir, dass Theos Vater und Onkel eine lange Geschichte der Zugehörigkeit zu Gangs in Mexiko hatten. Theos Vater war der Anführer der Bande, und sein Onkel war ebenfalls beigetreten. Sie erwähnte, dass wir Theos Onkel mehrmals getroffen hatten, als wir unser Auto zur Werkstatt brachten, denn er arbeitete in einer. Theos Onkel trug eine Augenklappe, und ich fragte meine Mutter, warum. Sie erzählte mir, dass Theos Vater, als er noch in Mexiko lebte, von einer rivalisierenden Gang angegriffen wurde. Als sein Onkel davon erfuhr, eilte er ihm zu Hilfe, aber einer der Rivalen hatte eine mit Stacheln besetzte Keule dabei und schlug ihm ins Gesicht, wodurch er ein Auge verlor. Nun folgte Theo ihren Spuren, also wollte meine Mutter, dass ich mich von ihm fernhielt und den Kontakt abbrach. Theos Mutter lebte damals in den USA, um bessere Einkünfte zu haben und Geld an ihre Kinder in Mexiko zu schicken. Deshalb war er wohl an Gangs interessiert. Springen wir 2 Jahre weiter. Theos Mutter erfuhr, dass er tief in die Gangaktivitäten verstrickt war und nun offizielles Mitglied der Bande seines Vaters war. Also verließ sie die USA und kehrte nach Mexiko zurück, um ihn aufzuhalten. Das, meine Freunde, war das Letzte, was ich von ihnen hörte, bis vor etwa 3 oder 4 Jahren, als ich die ersten Nachrichten über Theos Schicksal erfuhr. Zuerst hieß es, Theo sei verschwunden. Man wusste einen Monat lang nichts von ihm und seine Familie suchte nach ihm. Leider eskalierte die Situation, bis man schließlich seine Leiche und die seines besten Freundes in einem Graben fand, 1 Stunde entfernt vom Heimatdorf meiner Familie. Beide waren gefesselt und hatten einen Kopfschuss. Sie waren hingerichtet worden. Bis heute weiß niemand genau, was Theo gemacht hat, oder zumindest haben seine engsten Verwandten dem Rest der Familie nichts erzählt. Da er oft für bis zu 2 Wochen verschwand, ohne sich zu melden, vermuten einige, dass seine Arbeit mit Entführungen und Lösegelderpressung zu tun hatte. Andere glauben, er war im Huachicol-Geschäft, bei dem es darum geht, Treibstoff aus Pipelines zu stehlen, um Benzin billiger als Tankstellen zu verkaufen. Natürlich wurden die Mörder nie gefasst und werden es wahrscheinlich auch nie sein. Das Justizsystem, die Polizei und alle anderen Behörden, die für die Aufklärung von Morden in Mexiko zuständig sind, sind von Macht und Geld korrumpiert. Es interessiert sie kaum, noch einen weiteren Mordfall zu untersuchen. Leider ist das nicht wie in den USA. Nun fragt ihr euch vielleicht, was ist mit der Mutter passiert? Ich dachte, sie sei zurückgekehrt, um ihn davon abzuhalten. Nun, meine Familie kommt aus ärmlichen Verhältnissen. Geld war immer knapp und wir sind eine ziemlich große Familie. Als seine Mutter die USA verließ, versuchte sie definitiv alles, um ihn zu stoppen. Doch bald sah sie, wie viel Geld Theo verdiente und wie er es in der Familie verteilte. Er fuhr luxuriöse Autos und Ähnliches. Es versteht sich von selbst, dass sie ihn weitermachen ließ, solange es der Familie gut ging. Die meisten Familienmitglieder waren am Boden zerstört. Ich war zunächst schockiert, aber da ich ihn nie wirklich gut kannte, kann ich nicht sagen, dass es mich allzu sehr mitnahm. Ich weiß, dass ich unsensibel klinge, aber so ist das nun mal, wenn man sich mit den falschen Leuten einlässt. Glücklicherweise habe ich mich schon vor langer Zeit von solchen Leuten distanziert. Wenn ich wahre Horrorgeschichten lese oder höre, werden sie meistens selten aufgeklärt oder bleiben zumindest in Mysterien gehüllt. Die Geschichte, die ich gleich erzählen werde, ist etwas düsterer, aber wie ihr sehen werdet, gab es Licht am Ende des Tunnels. Dies ist keine typische Horrorgeschichte. Es gibt keine Geister, keine Monster, keine Stalker, nur den echten Horror, einen geliebten Menschen in Schwierigkeiten zu sehen. Als ich aufwuchs, war meine Familie etwas eigenartig. Mein Vater kämpfte mit seinen inneren Dämonen und meine Mutter mit Depressionen. Aber das eigentliche Problem war mein Cousin Jeremy. Schon als Kind war Jeremy schwierig. Er stahl in Läden, log seine Eltern an und mobbte andere Kinder. Doch als er älter wurde, verschlechterte sich sein Verhalten. Er fing an, in Schlägereien verwickelt zu werden und brach die Schule ab. Er war nur 1 Jahr jünger als ich, hatte aber schon nach der 10. Klasse aufgehört. Im Laufe der Jahre wurde Jeremys Leben nicht besser. Seine Beziehung zu seinen Eltern verschlechterte sich immer mehr. Als ich auf der Uni war, hatte ich meine eigene Wohnung und lud ihn ein paar Wochen bei mir zu bleiben. Ich dachte, es würde ihm gut tun, eine Zeit lang aus seinem problematischen Zuhause rauszukommen. Doch bald merkte ich, dass die Dinge schlimmer waren, als ich dachte. Jeremy verschwand stundenlang und kam immer betrunken oder unter Drogeneinfluss zurück. Er redete davon, wie er ein Verbrecherimperium aufbauen und reich werden würde. Je älter er wurde, desto mehr fixierte er sich auf dieses kriminelle Leben. Ich versuchte immer, ihm Vernunft einzureden, aber er hörte nicht zu. Eines Nachts wachte ich vom Geräusch zerbrechenden Glases auf. Zuerst dachte ich, jemand würde einbrechen, aber als ich nachsah, fand ich Jeremy im Wohnzimmer, wo er alles kurz und klein schlug. Ich sehe dieses Bild immer noch klar vor mir, wie er schrie, mit wild aufgerissenen Augen. Gegen meinen damaligen besseren Instinkt versuchte ich, ihn zu beruhigen. Doch das machte ihn nur noch wütender. Er griff nach einer noch eingesteckten Lampe und warf sie nach mir. Ich konnte ausweichen, aber ich verstand, dass ich hier raus musste. Es war, als hätte er mich gar nicht gesehen, als er sie warf. Sein Blick war kalt und gewalttätig, als würde er durch meine Seele schneiden. Es gab keine Möglichkeit, ihn zu beruhigen, also blieb mir nur eine Option. Und ich wusste, dass sie schwer sein würde. Ich rief die Polizei. Glücklicherweise kamen sie schnell und konnten ihn überwältigen, obwohl er sich wehrte. Es gibt nichts Herzzerreißenderes, als einen Verwandten zu sehen, der nur wenige Schritte entfernt mit Polizisten ringt. Als sie ihn in Handschellen abführten, spürte ich ein seltsames Gefühl der Erleichterung. Ich sah ihn ein letztes Mal durch das Polizeiautofenster an und die Angst verwandelte sich in Traurigkeit. Er starrte einfach ins Leere, als wäre er woanders. Ich erkannte ihn nicht einmal mehr als meinen Cousin. Ich wusste, dass er Hilfe brauchte, aber ich wusste auch, dass ich sie ihm nicht geben konnte. Danach hörte ich lange nichts mehr von Jeremy, bis seine Mutter mich eines Tages anrief. Sie erzählte mir, dass er wegen mehrerer Einbrüche in unserer Nachbarschaft verhaftet worden war und nun mit Raubanklagen konfrontiert war. Es traf mich schwer. Ich wusste, dass er immer problematisch gewesen war und große Reden schwang, aber ich hätte nie gedacht, dass er tatsächlich Einbrüche begehen würde. Seine Mutter erklärte mir, dass Jeremy sich mit einer viel schlimmeren Bande als zuvor zusammengetan hatte. Sie überredeten ihn zu den Diebstählen und alles eskalierte. Jetzt stand er vor ernsthaften rechtlichen Problemen und seine Zukunft sah düster aus. Ich fühlte tiefe Traurigkeit und sogar Schuld. Ich hatte versagt, ihm zu helfen. Ich hatte mich zu sehr auf sein Verhalten konzentriert und nicht auf seine wahren Kämpfe. In den folgenden Monaten versuchte ich, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Ich schrieb ihm Briefe und rief ihn im Gefängnis an, aber es war klar, dass er immer noch in Schwierigkeiten steckte. Als er aus dem Gefängnis kam, fiel es ihm schwer, wieder Fuß zu fassen. Er hat die Brücken zu seiner Familie abgebrochen und fand wegen seines Vorstrafenregisters keine Arbeit. Ich versuchte, ihm zu helfen, aber es war offensichtlich, dass er professionelle Unterstützung brauchte. Mit der Zeit begann er eine Therapie und fing langsam an, sein Leben in den Griff zu bekommen. Es war nicht einfach, aber Jeremy fand einen Job und eine eigene Wohnung. Er übernahm Verantwortung für seine Taten und versöhnte sich mit seiner Familie. Es war ein langsamer Prozess, aber auch eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, einen Menschen nicht aufzugeben, selbst wenn er verloren scheint. Jeremy hatte den Tiefpunkt erreicht, aber er fand einen Weg hinaus und am Ende ging er gestärkt daraus hervor. Meine Stiefmutter Maggie war schon immer etwas distanziert, seitdem sie meinen Vater geheiratet hatte. Ich wusste, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Sie war kalt und berechnend, hielt immer Abstand zu mir und meinen kleinen Geschwistern. Ich habe nie verstanden, warum mein Vater sie geheiratet hatte, aber ich versuchte, das Beste aus der Situation zu machen. Im Laufe der Jahre verschlechterte sich meine Beziehung zu Maggie. Sie wurde immer feindseliger mir gegenüber und beschuldigte mich für Dinge, die ich nicht kontrollieren konnte. Oft sagte sie mir verletzende Sachen, wie dass ich ihr ihren Sohn weggenommen hätte oder dass ich nicht gut genug für meinen Vater sei. Wenn ich meinem Vater davon erzählte, sagte er mir, ich würde übertreiben. Bis heute habe ich keine Ahnung, was sie meinte, wenn sie schrie, ich hätte ihr ihren Sohn weggenommen. Trotz ihres Verhaltens versuchte ich, höflich zu ihr zu sein. Ich wollte keine Probleme machen und wusste, dass mein Vater sie aus irgendeinem Grund liebte. Ein Teil von mir glaubt, dass sie vielleicht eifersüchtig war, weil wir alle den neuen Ehemann meiner Mutter mochten, aber nicht dasselbe für Maggie empfanden. Mit der Zeit war unsere Beziehung bestenfalls angespannt. Nach der Highschool ging ich auf die Uni und zog nach dem Abschluss sofort in meine eigene Wohnung. Ich sah meinen Vater nicht oft, was traurig war. Ich liebte ihn und wusste, dass er mich nicht liebte, derart. Aber Maggie war ein Hindernis, das uns davon abhielt, uns häufig zu sehen. Ich lebte etwa 40 Minuten von ihnen entfernt, nicht allzu weit, aber ich wäre jederzeit zu ihm gefahren, wenn er mich gerufen hätte. Ein paar Jahre nach meinem Abschluss beendete ich eine lange Beziehung und lebte zum ersten Mal in meinem Leben allein. Ich mag es nicht, allein zu sein, besonders nicht nach einer Trennung. Genau in dieser Zeit trennten sich mein Vater und Maggie, was im Grunde die einzige gute Nachricht in dieser Zeit war. Ich sprach mit meinem Vater und wir beschlossen, dass ich, wenn er von einer Geschäftsreise zurückkam, wieder zu ihm ziehen würde. Ich freute mich darauf, wieder Teil seines Lebens zu sein, denn zu diesem Zeitpunkt waren wir praktisch Fremde. Als ich ihn nach Maggie fragte, ging er nicht ins Detail, aber er gab im Grunde zu, dass wir, seine Kinder, die ganze Zeit über sie recht gehabt hatten. Während mein Vater auf Reisen war, packte ich all meine Sachen in 2 Tagen und war bereit umzuziehen, sobald er zurückkam. In einer dieser Nächte wachte ich auf, weil ich hörte, wie etwas gegen mein Schlafzimmerfenster schlug. Zuerst dachte ich, es sei ein Ast von einem nahegelegenen Baum, aber das Geräusch hielt an. Vorsichtig stand ich auf und schaute aus dem Fenster, aber ich sah nichts. Ich ging in die Küche, um etwas Wasser zu trinken und mich zu beruhigen. Als ich zurück in mein Zimmer ging, sah ich etwas, das mich heute noch erschaudern lässt, wenn ich daran denke. Allein der Gedanke daran jagt mir Schauer über den Rücken. Da, mitten in meinem Zimmer, stand meine Ex-Stiefmutter Maggie. Sie starrte mich mit einem leeren Ausdruck in den Augen an. Ich war vor Angst wie gelähmt und wusste nicht, was ich tun sollte. Mit zitternder Stimme fragte ich sie: »Was machst du hier?« Sie lächelte mich an. Ein Lächeln, das sie mir in all den Jahren, die sie mit meinem Vater zusammen war, nie geschenkt hatte. Es lag eine Spur von Ironie in ihrem Gesicht, als sie antwortete: »Ich wollte dich nur besuchen, Schatz.« Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Meine Stiefmutter war immer distanziert gewesen, also verstand ich nicht, warum sie mitten in der Nacht in meinem Haus war, ohne Erlaubnis eingedrungen. Ich versuchte, sie zu überzeugen, zu gehen, aber sie bestand darauf, zu bleiben. Im Laufe der Nacht wurde Maggie immer unruhiger. Sie fing an, wirres Zeug zu reden und wiederholte diese seltsamen Streitereien von vor Jahren, dass ich ihr ihren Sohn weggenommen hätte, dass sie beten müsste. Ich war verängstigt. Ich versuchte, das Zimmer zu verlassen, aber sie ließ mich nicht. Mein Handy war in der Küche und ich wusste nicht, wie ich entkommen sollte. Plötzlich stürzte sie sich auf mich und ich fiel zu Boden. Jetzt lag sie auf mir und ich konnte ihren heißen Atem in meinem Gesicht spüren. Ich wehrte mich, um mich zu befreien, aber sie war zu stark. Mit diesem bedrohlichen Blick schrie sie: »Ich werde nicht zulassen, dass du ihn mir nimmst.« In einem Moment der Schwäche ließ sie nach und ich konnte mich losreißen. Ich rannte aus dem Zimmer und schloss die Tür ab. Da es keine Schlösser von außen gab, nahm ich einen Stuhl aus dem Flur und kippte ihn gegen die Tür, um sie einzusperren. Ich hörte, wie sie gegen die Tür schlug und mein Namen schrie. Ich war verängstigt und wusste nicht, was ich tun sollte. Das Einzige, was mir einfiel, war, die Polizei zu rufen. Gott sei Dank kamen sie innerhalb von Minuten. Sie fanden meine Stiefmutter immer noch in meinem Zimmer, vor sich hin murmeln. Sie wurde verhaftet und weggebracht, aber die Erinnerung an diese Nacht verfolgte mich noch lange. Danach hatte ich Angst, allein zu sein. Glücklicherweise kam mein Vater in der nächsten Nacht zurück, also musste ich nicht allein bleiben. Ich konnte nicht schlafen, ohne das Licht anzulassen, und schaute mich ständig um. Aus Angst, sie könnte zurückkommen. Ich habe nie verstanden, warum sie das getan hat, aber ich wusste, dass ich ihr diesmal nicht vergeben konnte. Jahre sind vergangen und ich habe versucht, darüber hinwegzukommen, aber die Erinnerung daran, wie meine Stiefmutter mitten in der Nacht in mein Haus eindrang, verfolgt mich immer noch. Ich werde niemals die Angst und die Hilflosigkeit vergessen, die ich in dieser Nacht gefühlt habe. Und ich werde niemals diesen leeren Blick in ihren Augen vergessen.